Aber ich glaube, wir fangen einfach an und schmeißen unsere Reihenfolge ein bisschen um, wie wir das hatten. Jetzt gibt es noch den Kampf mit der freien Software.
Da ist der Markus.
Ah. Wir schmeißen doch nicht um.
Markus, magst du gleich einsteigen?
Ja, ich sag mal hallo. Die Kampagne Fairsharing ist jetzt ein Kampagnen-Idee-Konzept, was sich immer mehr formiert, um der Forderung nach DRM und dem Verkauf von kopiergeschützten Werken im Internet, was jetzt die Industrie bringt, dagegen vorzugehen mit einem Alternativkonzept. Darüber wurde heute ja auch ziemlich viel gesprochen in dem Vortrag hier im selben Raum von Volker Grasmurk und Rasmus Fleischer über eben dieses theoretische Modell. Das werden wir später nochmal vorstellen, kurz um das anzureißen, weil sicherlich nicht alle heute hier waren. Und doch zu Beginn erstmal, wer auf dem Podium sitzt, ist Markus Beckedahl zum einen vom Netzwerk Neue Medien und auch lange bei Grünen Jugend aktiv gewesen. Julian Finn von der ATTAC AG Wissensanwende, Oliver Moldenhauer ebenso. Und ich bin der Wetterfrosch vom Chaos Computer Club Berlin. Beginnen möchten wir, ehe wir später im Verlauf des Workshops Ideen sammeln möchten, welche Elemente eine solche Kampagne haben kann, wie diese geartet sein muss, an wen man sich wenden kann, mit welchen Formen und Mitteln. Das wollen wir später so im zweiten Teil mit euch sammeln. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt wegen der Raumsituation, dass wir so frontal vor euch sitzen, aber ich denke, dennoch kann da einige Vorschläge kommen. Und beginnen wird Markus mit einer groben Einschätzung der politischen Großwetterlage, also welche Direktiven es und Vordrängungen zu DRM und zum Gesetzesprozess, zum Urheberrecht auf europäischer und deutscher Ebene gibt und welche auch Nichtregierungsorganisationen dort tätig waren in der vergangenen Zeit.
Okay, hallo. Alles hat angefangen 2001, als die Europäische Union die European Copyright Directive, Europäische Urheberrechtsdirektive, verabschiedet hat, die dann innerhalb von 2 Jahren in deutsches Recht umgewandelt werden sollte. Die Kernforderungen waren in etwa da die Inhalte, digitale Privatkopie, geht eigentlich, wenn das Ganze nicht durch Kopierschutz irgendwie geschützt ist und die Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen ist verboten. Damit wurde eigentlich eine Lex DRM geschaffen, die wiederum basierend auf dem Digital Millennium Copyright Act, DMCA, in den USA aufbaute, um ein weltweites Copyright-Regime in die digitale Welt zu übertragen. Diese europäische Direktive wurde im sogenannten ersten Korb 2003 umgesetzt. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, worum es da geht. Also digitale Privatkopie ist erlaubt, wenn halt kein Kopierschutz dabei ist, was bedeutet, dass man eigentlich nur noch analoge Kopien erstellen kann. File-Sharing sollte eigentlich verboten werden. Glücklicherweise haben sich der Bundestag und der Bundesrat, Bundestag und der Bundesrat nicht wirklich auf einen Text einigen können, so dass jetzt gerade im Urheberrecht eine Formulierung drin steht, offensichtlich illegale Quellen sind illegal oder der Download daraus, was dazu führt, dass die Musikindustrie im Moment nur gegen Uploader vorgehen kann. Also jeder, der Lieder im Moment über File-Sharing aus dem Internet herunterlädt, braucht eigentlich keine Angst zu haben. Das soll sich jetzt ändern, weil im Moment wird der zweite Korb diskutiert, aufbauend auch auf der European Copyright Directive. Und dort geht es hauptsächlich darum, die Sachen, die man beim ersten Gang nicht richtig vollendet bekam, umzusetzen, was einerseits ziemlich zulasten der Wissenschaft und Forschung geht, aber das ist ein anderes Thema, das hatten wir gestern. Andererseits soll die File-Sharing-Frage noch besser beantwortet werden, das heißt, zukünftig werden auch Formulierungen drin sein, dass auch das Downloaden gefährlich werden könnte. Gleichzeitig gibt es seit April diesen Jahres eine europäische Richtlinie zur Durchsetzung von geistigem Eigentum, eine Richtlinie, die ursprünglich gegen Produktpiraterie und Markenfälschung kommerzieller Art, also organisiertes Verbrechen, auf den Weg gebracht wurde. Im Europäischen Parlament war dann Frau Fortou, ihres Zeichens französische konservative Abgeordnete, dafür federführend, die zufällig mit Herrn Fortou verheiratet ist, der Chef von Vivendi Universal. Das würde in etwa bedeuten, wenn in Deutschland im Bundestag irgendwie die entscheidende Frau mit dem Chef von Bertelsmann verheiratet wäre. Das ist so die Situation. Und auf jeden Fall, Frau Fatou hat es geschafft, eine Direktive gegen kommerzielle oder gegen das organisierte Verbrechen in Sachen Produktfälschung, Markenpiraterie und so weiter vorzugehen, auch auf nicht kommerzielle Dinge auszudehnen. Das heißt, wenn diese Richtlinie in den nächsten 1,5 Jahren in deutsches Recht umgesetzt wird, wir vermuten, dass das der dritte Korb sein wird, wird es Dinge geben wie Auskunftsrecht. Das heißt, Musikindustrie kann direkt irgendwie zum Provider hingehen, IP-Nummer geben und der Provider ist verpflichtet, die Daten rauszugeben, sodass man jemanden verklagen kann und so weiter. Jetzt, das ist der dritte Korb, das kommt erst noch. Jetzt im zweiten Korb gibt es aber auch Tendenzen, einerseits halt die Uploader-Frage und Downloader-Frage endgültig zu klären, gleichzeitig eventuell eine Bagatellgrenze einzuführen. Das heißt, mit den Worten von Frau Zypris, wer mal den neuesten Song von Robbie Williams runterlädt, der wird nicht strafrechtlich verfolgt, aber er kann auf Schadensersatz verklagt werden. Das Problem ist, es lädt sich nicht nur mal einer den neuesten Song von Robbie Williams runter, sondern es ist gesellschaftliche Realität, dass auf einen iPod 10.000 Songs passt und dass halt wahrscheinlich die meisten hier mehr als 1.000 Songs bei sich zu Hause auf dem Computer drauf haben. Was dazu führen wird, dass halt zukünftig, wenn man Glück hat, so eine Bagatellgrenze von vielleicht 100 Liedern da ist, die aber überhaupt gar nicht Realität ist, was zu einer Situation führen wird, wie wahrscheinlich beim Cannabis. 4 Millionen tun es, ab und zu werden Leute erwischt, verlieren ihren Führerschein, nur dass das dann bei File-Sharing anders aussieht. Derzeit machen wahrscheinlich ca. 10 Millionen Deutsche File-Sharing. Es gab zuletzt eine Umfrage von der Allensbach Marktforschungsinstitut, dass 26% der unter 62-Jährigen sich illegal Musik aus dem Internet runterziehen. Das sind 10 Millionen, wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Diese werden kriminalisiert und gleichzeitig werden den Rechteinhabern, die DRM durchsetzen wollen, Instrumente in die Hand gegeben, alle diejenigen zu verklagen auf Schadensersatz, mal kurz 10.000 Euro für ein paar hundert Songs und so weiter auf der Festplatte. Ja, und wir sind halt der Meinung, das ist der falsche Weg. Das wird halt nicht zu dem Ziel führen, dass, wenn der zweite Korb und der dritte Korb irgendwann alles verabschiedet ist, dass File-Sharing aus der Welt geschafft ist und dass alle noch zukünftig bei Digital Rights Management Shops einkaufen gehen, um ihren iPod mit 10.000 Songs für 10.000 Euro zu füllen. Und wir schlagen halt das Modell einer Kulturflatrate vor, weil das würde halt das Problem umgehen, dass man 10 Millionen Bürger kriminalisieren müsste. Ja, und darum soll es in diesem Workshop gehen. Das mal kurz zusammengefasst.
Ja, vielen Dank. Dann mache ich gleich mal weiter. Wir haben, heute ist es furchtbar blendend. Wir haben ja heute Mittag schon was, aber ich mache das nochmal kurz neu. Was ist eigentlich das Konzept hinter der Fair-Sharing-Kampagne, ausgehend von eine Problemdefinition, die von der Industrie ist, es gibt eine Krise in der Industrie, wir haben massive Umsatzrückgänge im Bereich des Verkaufs von Tonträgern. Das liegt sicherlich nicht nur am File-Sharing, hat möglicherweise auch was mit Wirtschaftskrise und mit Qualität von Musik zu tun, aber ein gewisser Zusammenhang ist da, vor allem sieht die Musikindustrie den natürlich ganz stark. Wie reagiert die Musikindustrie, die Unterhaltungsindustrie darauf? Verschärfung des Urheberrechts, klar, Feldzug gegen die Konkurrenz, MP3.com wurde aufgekauft, platt gemacht, Klagen gegen die User und, das ist natürlich das, wo sie vor allem hinwollen, Kopierschutz haben sie schon, DRM ist das Ziel. Ich glaube, ich erzähle jetzt nicht viel über DRM, weil hier in dem Publikum ist, glaube ich, brauche ich nicht erklären, warum das evil ist und vermieden gehört. Wie zeigt sich das konkret in diesen klasse Kampagnen, zum Beispiel hier der Filmindustrie, wie hart, aber gerecht.de, oder in der Verschärfung des Urheberrechts? Da hat, nochmal zusammenfassend, was Markus eben auch schon gesagt, da brauche ich, glaube ich, nicht noch alles mal wiederholen. Wir haben so ständig weiter Verschärfung von Urheberrechten, die von geistigen Eigentumsrechten allgemein, sowohl hier in Deutschland als auch auf internationaler Ebene oder in den anderen Industrieländern. Was jetzt passiert seit einigen Monaten, ist halt die Klagewelle gegen die Peer-to-Peer-User, inzwischen ja auch in Deutschland angekommen, die sicherlich noch weitergehen wird. Im Augenblick ja noch etwas behindert dadurch, dass es da diese gewisse Rechtsunsicherheit gibt, die aber jetzt sicherlich behoben werden wird und dadurch, dass die Provider der Musikindustrie noch nicht sagen müssen, wer eigentlich runtergeladen hat, aber auch das Problem wird sich sicherlich bald klären. Also was ist die Alternative, die wir vorschlagen? Wir sagen das Kultur-Flatrate, beziehungsweise das Fair-Sharing-Konzept als Alternative. Woran besteht das? Erstens, digitale Privatkopien unter Tausch zu privaten, nicht kommerziellen Zwecken werden erlaubt. Das wird sämtliche Kriminalisierungsprobleme erstmal lösen. Klingt erstmal relativ radikal, aber komme ich gleich mal dazu. Wir meinen damit im Rahmen dieser Kampagne Musik und Film. Es gibt ganz viel Diskussion, hatten wir heute Mittag auch, was ist mit Text, was ist mit Bildern und so weiter und so fort. Aber da sind die Konzepte noch nicht so ausgearbeitet. Darum sagen wir jetzt erstmal im Rahmen der Kampagne Musik und Film. Dann soll eine sogenannte Kultur-Flatrate eingeführt werden, mit der dann ein alternatives Vergütungssystem finanziert werden soll. Die soll eingenommen werden, einerseits auf Abspielgeräte, mit denen man MP3s abspielen kann, wie zum Beispiel Computer, und auf Internetzugang, wobei das abhängig von der Geschwindigkeit ist, wie viel das jeweils sein soll. Ausgeschüttet werden soll das Geld dann an die Musiker, an die Rechteinhaber von Film und Musik, was sowohl Musiker sein können, als auch Plattenfirmen sein können oder ein Mix von beiden. Und die Ausschüttung nach zwei Kriterien, auch da ist man noch in der Forschung, Überlegung, wie man das genau verteilt. Eins ist Downloadhäufigkeit und andererseits über Sampling, dass man also so ähnlich wie bei Fernseh-Einschaltquoten sich ein Sample aus der Bevölkerung raussucht, die befragt, die geben genau an, was sie sich anhören und das wird dann hochgerechnet. Das Gute daran ist, beides ist erfassbar, ohne personenbezogene Daten zu heben. Das ist auch der Kern bei der Einnahme. Es wird nicht eine Person muss die Gebühr zahlen, sondern es geht auf den Internetzugang. Man kann auch sich weiter anonym einwählen über Call-by-Call-Zugänge und darauf dann entsprechend das abführen. Das ist ein Riesenfortschritt gegenüber dem DRM-Konzept. Wie viel wäre das ungefähr? Also wir hoffen jetzt nicht, dass wir hier die supergenauen Zahlen haben, aber so ungefähr, um eine Größenordnung zu geben, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, 5 Euro, 1 Euro, einen halben Euro, je nachdem, ob man DSL-Flatrate oder ISDN oder Modem hat, pro Monat, 2,5% auf PC-Hardware. Und damit hätte man Einnahmen in Höhe von 400 Millionen Euro im Jahr. Das reicht ziemlich dicke aus, um die Verluste wettzumachen, die der Musikindustrie entstanden sind. Angenommen, man glaubt denen und sagt, das wäre tatsächlich durch alles durch Fallschirm passiert. Aber dazu gehört ja auch noch die Filmindustrie. Weil der größte Teil der Kosten einer CD ist ja eben nicht das, was die Kreativen kriegen, 14%, sondern der größte Teil geht in Vertrieb und Produktion der CDs. Was sind die Vorteile? Die Nummerierung ist interessant. Also natürlich, wir haben eine Möglichkeit, Künstlerinnen zu vergüten für die Arbeit, die sie tun, ohne totalitäre Überwachung. Wir müssen das Internet nicht einschränken und wir haben die grenzenlosen Möglichkeiten, die sich uns durch das Internet und durch die Tauschbörsen bieten, werden nicht eingeschränkt. Ja, und genau, das habe ich eben schon gesagt. Einwände gibt es natürlich auch und ich würde auch nicht behaupten, dass das ein perfektes Konzept ist. Das eine ist, es gibt eine gewisse Ungerechtigkeit. Es gibt Leute, die nutzen ihren Internetzugang nicht, um Musik runterzuladen, Filme runterzuladen, sondern nur für E-Mail und so weiter und so fort. Das stimmt. Man kann aber schon davon ausgehen, dass die meisten Leute, die eine DSL-Flatrate zumindest haben und nicht professionell Webdesigner sind oder ähnliches, dass die Fallschirme nutzen. Das ist jetzt der Grund, warum ich das habe. Obwohl ich auch eine Webseite betreibe. Aber es ist ähnlich wie in anderen Bereichen, ähnlich wie bei Müllgebühren oder ähnlich wie bei Wassergrundgebühr, die hohen Kosten, die man hätte, das genau zu erfassen. Und Kosten meine ich jetzt nicht nur Geld, sondern auch in Bezug, was es auf Freiheitswerte und auf Privatheit eingeht, denke ich, machen das gerechtfertigt, dass man diese pausale Abgabe macht. Und weiterer Punkt ist natürlich die GEMA. Volker hat danach mir das schon so schön gesagt, jeder hasst die GEMA. Da gibt es auch gute Gründe für, darum denken wir auch nicht, dass die GEMA das in die Finger kriegen sollte. Sondern wir haben gute Chancen mit Verwirtungsgesellschaft online, andere Möglichkeiten zu haben als bei der GEMA, weil es auch deutlich exakter zu erfassen wäre, wie das Geld verteilt werden soll. Im Gegensatz zur GEMA, wo es alle möglichen komischen Regelungen gibt, mit große Radios zählen, kleine Radios zählen nicht und so weiter und so fort. Eine spannende Frage zum Thema Realismus. Das klingt erstmal, wenn man so sich die Musikindustrie hört, furchtbar radikal und unrealistisch. Also jetzt gut, hier vor dem Publikum kann man sowas eher sagen, als wenn man von der Musikindustrie spricht. Aber wenn man schaut, wie ist die Geschichte, da hat sich alle paar Jahrzehnte das Einkommensmodell der Musikindustrie vollständig gewandelt. Ja? Also es fing an mit der Erfindung der Schallplatte, was die ganzen Notendruckereien an den Rand des Ruins bringen sollte, haben sie behauptet. Ja, und wir hatten in den 50er Jahren gab es den Vorschlag der GEMA, dass jedes Spulengerät, ne, ihr kennt es mit den Tonbandspulen, jedes Spulengerät einzeln angemeldet werden soll bei der GEMA, um einzeln einen Lizenzvertrag mit der GEMA zu schließen, weil damit kann man ja Musik aus dem Radio aufnehmen und raubkopieren. Das hat damals das Bundesverfassungsgericht getötet, gesagt, informationelle Selbstbestimmung und so weiter und so fort. Und daraus entstanden dann die Pauschalabgaben auf Leerkassetten. Also was wir im Prinzip fordern, ist Ähnliches wie im Radio. Und sozusagen Internet ist wie Radio, es erlaubt Musik aus dem Internet aufzunehmen. Und dafür muss ich eine gewisse Abgabe zahlen. Ja, soweit zum Inhalt. Jetzt zu der Kampagne, warum wir uns gerade auf dieses Thema stürzen, jetzt als Kampagne. Das eine ist, wir haben einige hunderttausend Betroffene. 10 Millionen ist wahrscheinlich noch richtiger, wie Markus sagt, aber einige Hunderttausende haben richtig Angst, kriminalisiert zu werden. Da ist ein Riesenpotenzial, um wirklich eine Kampagne zu machen. Dann zweitens, es geht uns nicht nur um Musik und Film, es geht uns um den Umgang mit Free Flow of Information. Damit soll Wissen eingesperrt werden oder soll das Teilen das Paradigma werden, mit dem wir leben. Und da sind gerade Musik und Film, gerade für junge Leute, ein ganz wichtiger Punkt, wo sich ein Paradigma zeigt. Wenn man das noch nicht mal tauschen kann, dann kommt man auf so leichte Idee, dass Software, Saatgut und so weiter tauschen sollen. Und das Absurde ist nun auch wirklich, dass gerade Musik, ja, ein freies, flüchtiges Grundstück, das Vehikel zur Einschränkung von Freiheit im Internet sein soll. Also Taz hat das mal schön gesagt, die FP-Chef gefragt, ja, also für die Einschränkung des Internets sind irgendwie Albanien, China und die Musikindustrie. Ja, und darum... Kampagne. Was ist bisher gelaufen in der Kampagne? Fing mehr oder weniger an mit der Berlin Declaration auf der WOS 3, wo also dieses Konzept vorgestellt wurde und als Eingabe an die Europäische Kommission. Ist ein Konzept, was häufiger in der Presse aufgetaucht sind. Also das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt dessen, wo Sachen gelaufen sind. Verschiedenste Radiosendungen kommen noch dazu und so weiter. Das ist ein Thema, wo man merkt, wenn man damit auch hier der Raum zeigt, das ja, finde ich wieder deutlich, dass es was ist, was irgendwie interessant wird, wo Leute denken, oh, spannend, könnte auch eine Lösung sein. Viele Veranstaltungen, interessanterweise selbst Einladung von der Musikindustrie selber, mal das Konzept vorzustellen, was aber in Wirklichkeit nicht so die allernetteste Runde war, nicht das allernetteste Publikum war, vielleicht seid ihr netter heute. Und fairsharing.de als Webseite, jetzt seit einem Monat online. Intern, was haben wir gemacht, was jetzt nicht außen so wahnsinnig sichtbar ist? Wir haben einerseits ein bisschen Geld zusammengekriegt. Dankenswerterweise hat die Stiftung Bridge, Bürgerrechte in digitalen Gesellschaft, uns Geld gegeben für die Grundfinanzierung. Wir haben uns zusammengeschlossen aus verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen, also dabei Attac, der Chaos Computer Club, die Grüne Jugend, das Netzwerk Neue Medien, Privatkopie.net. Und wir suchen dringend Leute, die weiter mitmachen, sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen. Ja. Wir haben bisher viel inhaltliche Debatte geführt, also was wollen wir mit der Kampagne genau, was ist der Scope? Klare Ausrichtung gegen DRM, Kriminalisierung als Hauptziel und aber auch diese ganze Frage mit Text und Bild, da haben wir lange dran diskutiert, festgestellt, nee, also das ist total spannend, aber in dieser Kampagne fahren wir Musik und Film. Ein Ergebnis ist unser Grundlagenpapier, was hier auch ausliegt, die Leute, die da mitmachen wollen, wo sozusagen Idee und Inhalt der Kampagne drinstehen. Ja, weitere Infos findet ihr auf www.fairsharing.de mit dem Blog auf fairsharing.de. Das S-Feed lohnt sich, glaube ich. Und hier gehen drei Adressenlisten rum, wo wir für die Mailinglisten. Wir haben eine Mailingliste für Info, für Presse und für Leute, die mitmachen wollen. Sind auch alle auf der Webseite zu finden. Ja, soweit nicht, dann fertig.
Gut, wir wollten doch jetzt über die Folge oder sowas reden, oder hast du das?
Das habe ich sozusagen schon gemacht.
Okay, also. Kommt auch nicht mehr. Nee, gut. Jetzt haben wir so das Problem.
Also was noch bei den Erfolgen ein Punkt ist, ist, dass selbst das BMJ sich mit unseren Forderungen auseinandersetzen muss. Also die Eingaben, die es gab in den Hearings, sowohl zum zweiten Korb Urheberrechtsgesetzgebung auf bundesdeutscher Ebene als auch bei der EU, sind zumindest so weit, dass sie rhetorisch dagegen argumentieren müssen.
Ja, jetzt muss ich, glaube ich, ohne Slides machen, weil die sind nicht dazugekommen.
Oder kriegst du das ganz schnell hin?
Was?
Die Slides zu aktivieren, dass die weiter in der Präsentation sind. Die sind nicht markiert worden.
Was? Also die Slides sind nicht markiert, deswegen kommen die gerade nicht in die Präsentation rein, weil ich irgendwie vorhin zu blöd war.
Fang mal an, ich zeig dir gleich.
Okay.
Meine doch nicht. die? Deine Slides,
ja. Okay. Sekunde. Also ich wollte jetzt darüber reden, was wir eigentlich vorhaben an Aktionen und Ideen. Genau. Also wir haben im Prinzip bisher fünf Aktions- oder Ideen an die Öffentlichkeit zu gehen gehabt. Das war die Unterschriftenliste, die demnächst kommen soll. Wir hatten vor oder haben vor, verschiedenen Publikationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben uns eine Free Music Party überlegt. Merchandising ist ein Faktor. Und als letzter Punkt soll eine virtuelle Kulturflatrate diskutiert werden. Ich fange mit der Unterschriftenliste an. Ich denke, das Ziel sollte klar sein, also die Grundidee. Ziel wäre natürlich ein bisschen an die Presse zu kommen, politisch Einfluss zu nehmen auf Politikschaffende bzw. Leute mit Mandaten. Eventuell auch eben diese Unterschriftenliste zu nutzen, um eine Gesetzesvorlage auf EU-Ebene zu bekommen. Und natürlich auch ein bisschen, um weiter Leute zu erreichen und an Adressen zu kommen, die wir persönlich benutzen können. Natürlich nur mit Einverständnis der entsprechenden Unterschreibenden.
Bist du soweit?
Nee, aber du hast es ja da.
Ja, ich habe das da, aber das sehen die Leute nicht.
Ja.
Oh Mann. Machen wir es so. Publikationen. Zwei Ziele im Prinzip bei den Publikationen. Das eine ist, wären Eigenpublikationen und das andere sind in die Presse kommen oder Aktionen, um in die Presse zu kommen. Mit eigenen Publikationen meinen wir zum einen Beilagen. Wir haben überlegt, das werden wir gleich nochmal ein bisschen diskutieren, zum Beispiel in der CT eine Beilage zu schalten, eigene Bücher und Hefte eventuell, eine Online-Wissensdatenbank auf der Webseite und der Gedanke wäre, zum Beispiel Bücher zu übersetzen, die im Englischen zur Verfügung stehen, Terry Fisher oder sowas. In die Presse heißt Pressearbeit, ganz klar. Und Gastbeiträge, wie sie schon zum Beispiel auf Spiegel Online erschienen sind oder in der Taz. Der nächste Punkt wäre die virtuelle Kulturflatrate. Das ist, glaube ich, der interessantesten zu diskutierende Punkt hier. Der Gedanke ist, dass sich ein paar Leute sagen, wir sind freiwillig bereit, eine Kulturflatrate zu zahlen, auch wenn diese noch nicht gesetzlich verankert ist. Sprich, wir als Freiwillige zahlen eine entsprechende Gebühr, die zu gleichen Teilen oder unterschiedlichen Teilen verteilt wird an A, die Urheber, denen wir bereit sind, das Geld zu geben, und B, natürlich als Kampagnenunterstützung. Ziel für uns als Kampagne natürlich klar ein bisschen Fundraising und auch Öffentlichkeit, aber auch zu zeigen, dass das Ganze funktionieren kann und ein bisschen Geld damit an die Urheber auszuschütten. Wie genau, müssen wir gleich nochmal reden. Und auch das dazu da, Community zusammenzukriegen, Leute zusammenzukriegen, die Interesse haben, an dieser Kampagne mitzuarbeiten und für die Kulturflatrate mitzuarbeiten. Moment, das ist das Problem, wenn man keine richtigen Folien hat. Als letzte Idee wäre die Idee, einer Party zu veranstalten. Ganz pompös wäre zum Beispiel auf der Spree mit dem Schiff entlang zu schippern, bei Universal auszusteigen und dort die Party zu veranstalten. Also die Grundidee ist auf jeden Fall, eine Aktion in der Öffentlichkeit zu machen, dort ein paar Rechner aufzubauen, wo Leute Dateien tauschen können mit ein paar Brennern oder sowas, oder Leute nehmen ihr Laptop mit, wir machen einen WLAN-Access Point und ein paar Hubs hin. Nehmen dafür Geld und das Geld geht direkt an die kopierten Künstler. Also jeder sagt, was hat er gerade kopiert, und das Geld wird dann irgendwie mit Scheck an das Management von Britney Spears geschickt oder so. Oder auch Leute, die es wert sind zu tauschen. Was wir uns davon erhoffen, ist natürlich eine große Pressewirkung. Je radikaler und pompöser, desto mehr wird das, könnte das einschlagen. Und das wäre eben auch noch eine weitere Idee. So, jetzt übergebe ich an den Wetterfrosch und mache den Raum für Ideen auf.
Ja, der Raum für Ideen, waren da schon einige Ideen mit dabei. Gibt es dann erstmal noch Rückfragen zum Konzept, zum Aufbau der Kampagne hier im Raum? Nein, dann kann man eigentlich auch gleich... Doch, da hinten. Ja, bitte. Vielleicht magst du zum Mikro gehen.
Ja, also ich bin Vertreter der Industrie sozusagen, weil ich ein kleines Independent-Label habe und ich muss sagen, ich bin noch nicht convinced so, weil für mich der entscheidende Fragepunkt einfach sein muss, wie soll die Verteilung geregelt sein? Also da werden jetzt erstmal, sollen da Gelder eingesammelt werden und nach welchen Schlüsseln soll das dann verteilt werden? Wie schon gesagt, irgendwie die GEMA wird halt nicht zuletzt deshalb weiträumig gehasst irgendwie, weil es dort eben zum Beispiel so komische Unterscheidungen zwischen ernster und Unterhaltungsmusik gibt. Also es gibt dann Musik erster und zweiter Klasse irgendwie. Das eine ist kulturell wertvoll und kriegt, also in der Telepolis war dann mal ein Artikel drin, man muss im Grunde genommen moderne Klassik mit einem 12-köpfigen Orchester aufführen und dann kriegst du irgendwie so viel Geld irgendwie ausgeschüttet, dass du gar nicht gucken kannst, so, aber wenn du irgendwie halt Techno oder ähnliche Bumsmusik machst, irgendwie dann bist du im Grunde genommen, wirst du halt nicht ernst genommen und das ist, finde ich irgendwie halt der interessanteste Punkt, wenn ich halt den Slogan höre, irgendwie ohne Kontrolle, dann interessiert mich genau das, wer kontrolliert den unkontrollierten Schlüssel.
Klar, wonach wird das ausgeschüttet, ist ja die Frage. Und Markus dazu?
Ja, also die GEMA ist sehr ungerecht zur Independent-Musik. Der Hauptschlüssel, der bei der GEMA verteilt wird, der wird nach Radio-Airplay und Fernseh-Airplay verrechnet. Das heißt, die ganzen Lieder, die in Clubs gespielt werden, ne, oder auf...
GEMA-Gelder eingesammelt werden. Jeder Frisiersalon, jede Boutique,
die genau, zahlen alle GEMA-Musik. Das sind das Problem, es sind alles Pauschalbeiträge. Aber diese Schlüssel, die werden ermittelt nach Radio und Fernseh-Airplay. Wenn man sich anschaut, da ist halt nur Britney Spears Ding, keine Ahnung wie, und die kriegen halt das ganze Geld so, auch das Geld für das Spielen von Independent-Musik in Clubs. Das System wollen wir so nicht. Also wir haben das eben mal kurz angerissen, man kann halt verschiedene Wege gehen. Ne? Einerseits kann man MP3s und so weiter anonym irgendwie tracken, wenn sie über die Server laufen und so weiter, dann sieht man halt, Madonna ist hier zum dritten Mal vorbeigekommen, ohne dass man feststellen muss und wer jetzt Madonna sich angehört hat. Plus, dass man halt viel mehr nach Ratings gehen kann, aber auch nur zum Teil des Schlüssels. Also wenn man alles nach Ratings machen würde, dass ich halt mich selbst bewerte und so weiter, wäre halt zu viel Missbrauch. Das ist ein anderer Teil des Schlüssels. Dann kann man das sogenannte Nielsen-Rating heranbringen, halt bestimmte Gruppen sucht man aus, die statistisch gesehen irgendwie Durchschnitt ergeben und das ist ein weiterer Teil des Schlüssels. Im Endeffekt gibt das Internet und die ganze digitale Welt viel mehr Chancen, individuell viel besser den Schlüssel zu berechnen, sodass auch Independent-Sachen viel besser ermittelt werden können und nicht nur nach dem, wer im Radio gespielt wird, sondern tatsächlich, welche Lieder werden denn runtergeladen und gehört.
Also ergänzend einfach unsere Lieblingsidee zusammen, macht das proportional dazu, wie oft die Lieder tatsächlich gehört werden, mit einer Degression, dass du ab einer bestimmten, wenn du irgendwie über 200.000 Euro im Jahr für ein Lied hast, dass dann der zusätzliche Beitrag etwas runtergeht.
Ja, dann hier vorne bitte.
Ja, ich wollte bloß nochmal genau nachfragen zu dieser Kopierparty.
Ich habe noch eine.
Ach so. Gut, und zwar, wie stellt ihr euch das vor? Ich meine jetzt, ich habe da noch dunkel in Erinnerung, fdpwelt.de, falls euch das noch was sagt, so eine große Aktion. Und die haben das im Prinzip genauso...
Das war keine Party.
Ja, eben, aber... Da war es halt auch so, dass die geschützte Musik und Filme hatten und die haben es halt auch verkauft. Also es ist
ja, sie haben es verkauft, genau. Sie haben es verkauft bei uns.
Und ihr wollt doch da auch da Geld nehmen. Also ich.
Ja, das ist ein Spendenbeitrag.
Das ist sehr suspekt. Es ist ein Eintritt als Spende und kein Geld dafür, dass du von deinem Nebenmann oder so dir einen Song kopieren darfst. Und ja, wir dachten uns dann auch, dieses Geld entweder vielleicht auch so eine Art Sperrkonto zu tun, was dann von da aus an die zu errichtende Verwertungsgesellschaft Internet geht, wenn es sie dann später gibt, oder eben dann direkt an die Künstler zu verteilen und das eben unter dem Deckmantel etwas mit zivilem Ungehorsam zu betreiben. Womöglich. Aber an sich ist das sozusagen eine Privatkopie und man geht da auf eine Veranstaltung, für die man ja entweder einen Eintritt oder man wird um einen Eintritt gebeten, an Spende teilnehmen kann, auf die Art und Weise. Na gut. Und insofern sollte das dann auch rechtlich machbar sein. Ja, dann soweit. Hier vorne war noch eine Frage.
Zum einen, hört man das? Okay. Wie der Kollege gesagt hat, bei einigen Sachen müsst ihr wahrscheinlich rechtlich noch ein bisschen... Ja. Nachdenken. Im Großen und Ganzen sollte das aber mit irgendwelchen linken Juristentricks halbwegs funktionieren. In Einzelfällen bei einzelnen Events und nicht als Masse. Das ist das eine. Das zweite, was ich als Kritik habe oder als Anmerkung, ist die Kalkulation, dass die Musikindustrie wegen Filesharing tatsächlich Geld verdient, relativiert sich, wenn man sich die Ressource ansieht, also die Ressource Jugendlicher, von der die Musikindustrie lebt, hat einfach nicht mehr genügend Geld für Musik, weil dieses Geld jetzt in anderen Produkten steckt, in Mobiltelefonie und in Markenkleidung. Wenn wir jetzt eine Kampagne wie diese haben, die sicher gut ist, dann sollte da auch klar rauskommen, dass das jetzt nicht aus einem Unrechtsbewusstsein des Filesharings herauskommt, sondern dass es sich da um eine Art Überlebenshilfe oder freiwillige Spende der Peer-to-Peer-File-Sharer an die Musikindustrie handelt.
Ich glaube,
um deren Behauptung zu widerlegen, beziehungsweise um deren Hauptproblem, um deren psychologisches Problem zu lösen. Gerechter wäre, wenn die Politik schon meint, dass die Musikindustrie ein dermaßen großes und wichtiges gemeinschaftliches Gut ist, sie aus dem Geld zu fördern, das die verdienen, die sie ihr weggenommen haben, also die Mobilfunkkonzerne und die diversen Klingeltonanbieter, die ja von der Musikindustrie die Kunden und die Kohle abgezogen haben.
Also danke dafür, ich glaube, das kann man so als Anmerkung oder entsprechende Stellungnahme stehen lassen, also dass wir das nicht nur aus dem Schuldbewusstsein des File-Sharings machen, ist, glaube ich, klar. Wir sagen oft genug, dass die Musikindustrie etwas falsch gemacht hat in letzter Zeit. Ich glaube, jetzt warst du erst hier vorne und dann war noch eine Wortmeldung deiner Mitte.
Ja, ich bin Axel. Ich wollte einen Vorschlag machen für die Kampagne, und zwar im Zusammenhang vielleicht mit der virtuellen Flatrate. Ich denke, man könnte vielleicht einen Band-Contest ausloben, wo man über die Ortsgruppen der Bündnispartner sozusagen sagt, zu den Bands, die bisher in der Garage geprobt haben, macht einfach einen Song, macht eine Aufnahme, schickt ein MP3 an eine Tauschbörse, die man zu diesem Zweck vielleicht nochmal publik macht oder extra einrichtet. Und was ihr gewinnen könnt, ist Folgendes. Erstens könnt ihr sehen, über das eingenommene Geld der virtuellen Flatrate bekommt ihr 1 Cent pro Download, das heißt, es wird dann sozusagen etwas ausgezahlt, wovon man in diesem Fall eigentlich nur exemplarisch zeigen kann, dass es dafür Geld gibt. Man kann dann sagen, irgendwie denkt euch, das wäre 1 Euro und dann überlegt, ob ihr damit hinkommen würdet. Das wäre das eine. Das andere wäre auch, es gäbe das, was ich dabei sehr wichtig finde, es gäbe die Möglichkeit, dem Gewinner sozusagen die Realisierung einer CD zu spendieren und ihm zum Beispiel eine Konzerttour anzubieten. Das heißt, weiß ich nicht, die Gewinnerbands, die ersten drei könnten auftreten beim nächsten Europäischen Sozialforum. Man würde dadurch auch vermeiden, dass dieses Rockgeschäft oder dieses Rockmusikgeschäft einfach ein absolut virtuelles wird, wo auf der Website irgendwelche Gesichter von irgendwelchen Bands zu sehen sind, hinter denen sich vielleicht ganz andere Menschen verbergen. Das heißt, dieser Faktor, der mir dabei immer sehr wichtig wäre, ich will die Band auch mal live sehen und ich als Musiker kann ich auch sagen, mir ist es wichtig, dass die Leute applaudieren und ich ihnen dabei ins Gesicht gucke, was ich nie mitkriege, wenn sie vor der Glotze sitzen da. Das wäre damit gewährleistet.
Ja.
Und
vielen Dank, Alex, für diese Idee. Ist wirklich gut. Es gibt ja auch ein breites Netzwerk an Organisationen und so. Da gibt es sicherlich einige Bands, die sich da finden lassen. Dann jetzt bitte die Frage dort in der Mitte. Genau. Vielen Dank. Und
Das Problem hört sich jetzt, ich finde es sehr interessant und sicherlich auch sehr gut, aber es hört sich wie so eine rein deutsche Initiative an. Nun ist ja File-Sharing ja sehr wenig an irgendwelche Ländergrenzen gebunden. Gibt es da irgendwelche internationalen Kontakte schon in dieser Richtung? Also zumindest von der EU gibt es ja, das habt ihr ja ausgeführt, immer relativ starke Vorgaben. Also das macht das Ganze noch schwieriger dann, glaube ich.
Also wir haben das jetzt auf Deutsch vorgetragen, aber das ist keine besonders deutsche Initiative. Also diese Fair-Sharing-Kampagne ist hier in Deutschland, aber die Idee ist international entwickelt. Die Berlin Declaration ist irgendwie von Leuten aus, was weiß ich, 20 Ländern unterschrieben worden. Entscheidende wissenschaftliche Arbeit ist in den Vereinigten Staaten geleistet worden und es geht ein und es gibt Stellungnahmen aus unserem Kreis an die Europäische Kommission für die Überarbeitung der Richtlinie zu Verwertungsgesellschaften. Also du hast völlig recht, das ist eine internationale Frage, aber spannend auch, es muss nicht überall international gleichzeitig umgesetzt werden, sondern man kann in Teilbereichen anfangen.
Hier vorne? Hm. Ja. Hallo? Und,
bitte. Genau. Ja, ich möchte dazu eigentlich, also ich finde die Idee generell sehr gut, aber ich möchte dazu anmerken, dass die Musikindustrie doch eine relativ starke Lobby hat und dass es sicherlich relativ schwierig sein wird, das in ein Gesetz wie auch immer zu formen. Und aus der Grafik vorhin hatte man gesehen, dass der geschätzte Umsatz ungefähr bei 1,5 Milliarden liegt pro Jahr. Und ich denke mal, die Musikindustrie will ja nicht weniger verdienen. Also die ganz ja, logisch. Nicht? So, dass das die Abgaben in irgendeiner Form halt zumindest in derselben Höhe liegen müssten. Also mit 1 Euro, 1,5 Euro, 5 Euro ist, denke ich mal, okay, aber sag mal, wenn man realistisch einfach an die Leute denkt, die die S-Klasse fahren bei den Musikindustrie, also die Chefs halt, dann müssten halt die Abgaben ungefähr in derselben Höhe liegen, weil die Musikindustrie wird nicht sagen, ich verzichte mal auf ein Drittel oder auf die Hälfte, also ich weiß nicht, wie hoch der Gewinnanteil im Umsatz ist, aber...
Also die Daten, die Berechnung ist schon auf der Grundlage dessen, was tatsächlich verloren geht. Da gibt es ja natürlich auch immer Unterschiede. Die Musikindustrie schreit irgendwie, dass sie, was weiß ich, wie viele 100 Milliarden verliert und in Wahrheit ist das halt irgendwie die Anzahl der downgeloadeten Songs mal 5 plus keine Ahnung was. Wir gehen schon davon aus, dass halt nur der Anteil dessen, was wirklich an den Künstler geht, dann auch entschädigt werden soll, weil es die Verkäuferin und den Lastwagenfahrer, der die CDs rumkarrt, braucht man nicht entschädigen dafür. Auf Basis der Grundlage ist eben unsere Berechnung, dass ungefähr 5,5 irgendwie eine gute Grundlage ist und dann kommen irgendwie diese 400 Millionen zusammen, die auch verloren gehen tatsächlich.
Ja, ich muss dich leider korrigieren noch, Julian. Das waren die 5 Euro basieren, also erst einmal ist die Rechnung, das beantwortet auch ein bisschen die Frage der Internationalität dieser Kampagne von einem Amerikaner, dem William Fischer. Und das orientiert sich nicht an den tatsächlichen Verlusten durch File-Sharing, weil die können auch nicht wirklich beziffert werden, sondern auf den von der Industrie angenommenen Verlusten durch File-Sharing, was ja vielleicht auch nochmal hervorgehoben werden sollte. Dann war hier vorne das Mikro, da eine Frage oder ein Statement.
Ja, jetzt funktioniert. Einmal wollte ich antworten auf die Frage hier, wie das international, ich habe einen von den Vorträgen hier gehört, dass in Kanada das wohl frei ist oder nicht illegal ist, die Tauschbörsen zu benutzen. Wenn ich da was Falsches sage, dann bitte ich um Entschuldigung.
Ja, führt auch zu der Konfusion der Regelung aus dem ersten Korb. Aus einer offensichtlich illegalen Quelle ist es verboten, was downzuladen. Im Internet kann ich halt immer sagen, naja, vielleicht war auf der anderen Seite einer aus Kanada, weil in Kanada hat es tatsächlich ein Richter erklärt, er hat keinen Bock da drauf und hat die Musikindustrie wieder nach Hause geschickt. Interessant ist ein Fall aus Frankreich, der vor einem Monat passierte, der überhaupt nicht in die deutschen Medien reinkam, komischerweise. Da ist ein 22-Jähriger mit 500 privat kopierten Filmen wieder von dem Richter nach Hause geschickt worden, weil der Richter meinte, naja, das wäre Privatkopie und er hätte Besseres zu tun, als sich damit zu beschäftigen. Das wäre dann eher die gesellschaftliche Realität. In Deutschland ist leider die Klagewelle im Moment so, dass die ersten 68, die angeklagt worden sind wegen File-Sharing, alle durch ganz hohe Schadensersatzforderungen eingeschüchtert worden sind. Da kamen halt Schadensersatzforderungen in Höhe von 10.000 Euro für 500 Lieder. Das sind 5 MP3-CDs irgendwie auf der Festplatte. Ja, und dann kann man sich immer noch überlegen, so, na gut, ich muss jetzt schon 10.000 Euro zahlen. Kann ich mir jetzt überhaupt noch einen Anwalt leisten, um mal vor Gericht zu gehen und mal diese Frage deutschen Richtern zu stellen? Weil deutsche Richter haben darüber noch nicht das ganze Thema behandelt. Und dann wäre auch noch interessant, was passiert im Norden, was passiert im Süden? Also wir im Norden haben wahrscheinlich mehr Glück und die im Süden, die haben halt mehr Pech, weil von den 68 zuerst Angeklagten kamen 20 allein aus Stuttgart, weil Stuttgart ist Staatsanwaltschaft ganz heiß drauf, das ist Wirtschaftskriminalität, das muss angegangen werden, während hier zum Beispiel in Berlin die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich sagen würde, na, wir haben andere Probleme.
Ich glaube, ich muss auswandern.
Markus, wo du gerade die gesellschaftlichen Konzepte ansprichst, interessant auch in Portugal, dort haben sich die File-Sharing-User direkt an die dortige Verwertungsgesellschaft für Musiker gewandt und gefragt, ob sie nicht einfach mal so die Lizenz zum Töten der File-Sharing haben können. Und das hat auch geklappt. Also es ist gut. So, okay, jetzt wollen wir mal weitermachen.
Ja, noch? Nee, was ich eigentlich fragen wollte, ich mache mir Sorgen über die Kultur-Flatrate, die ihr da als Konzept euch ausgedacht habt. Ihr selber habt vorhin die Analogie zur Müllentsorgung gebracht und ich möchte erinnern, dass vor einiger Zeit das mit den gelben Tonnen aktuell war. Es hieß, durch den Einkauf im Supermarkt würden wir mit der Verpackung bereits die Entsorgung der Verpackung des Mülls, ein Teil des Mülls mitfinanzieren. Inzwischen ist es so, dass die BSR zusätzlich Kosten erhebt für die Trennung vom Restmüll. Und im Jahr 2005 wird hier in der Umgebung von Berlin ein neues Werk gebaut, was für die Trennung zuständig ist, die natürlich dieses Werk wird irgendwie auch der Verbraucher finanzieren. Ihr selber sagt, es gibt diese Kulturflatrate. Auf die Lehrmedien könnte Geld erhoben werden, auf die Hardware könnte Geld erhoben werden. Ich mache mir Sorge, dass bei der Qualität der Musik irgendwann das teurer sein wird, als es bisher möglich war, aus dem Radio oder sonst irgendwie jetzt eben in den Tauschbörsen zu der Musik zu kommen, die man haben möchte. Ich mache mir nicht Sorgen, dass die Musikindustrie zu wenig Geld hat, weil wenn Herr Williams den größten oder teuersten Vertrag, der jemals abgeschlossen wurde, kassieren kann, dann muss ja das Geld irgendwie noch da sein. Aber vielleicht bin ich dazu blauäugig.
Ja, das Geld wird nicht mehr wirklich durch CD-Verkäufe eingenommen. Das Geld wird eingenommen durch Merchandising und ja, also T-Shirts-Verkäufe und so weiter und live spielen und mal kurz im Fernsehen auftreten, dafür eine Gage bekommen. Das wird natürlich auch nie wirklich gesagt, so dass das auch teilweise zu den CD oder weniger CD-Verkäufen beiträgt.
Also zu dem Argument mit der weiteren GEZ, was ja indirekt da drin gesagt wurde, lässt sich sagen, dass verglichen damit, also okay, natürlich sind mehr Gebühren und mehr Tralala und irgendwie das Seil wird enger, an dem man hängt. Möchte man sich einfach fragen, was passiert, wenn wir jetzt nur noch DRM hätten oder wenn TCPA durchkommt, wir nur noch DRM haben können? Was dann für eine Möglichkeit des Missbrauchs dieser Regler, an dem man die Geldmenge einstellt, gegeben wird, ist ja dann ein ganz anderer. Ich würde jetzt ungern an dieser Stelle weitermachen, sondern vielmehr auf weitere Ideen zur Kampagne darauf warten. Wir haben noch 10 Minuten, wird uns gezeigt.
Hier vorne ein Wortmeldung. Ich hatte noch eine Frage, und zwar, wenn jetzt ja jeder Internetanschluss mit dieser Kulturpauschale belegt ist, ne, dann wird ja die deutsche Wirtschaft zusammenbrechen. Weil jeder Betrieb, der an Internet dann angeschlossen ist, muss ja diese Kulturpauschale ja dann auch zahlen.
Das
und da wird
nicht
die
gesagt.
Wirtschaft dann auf jeden Fall aufschreien und sagen, müssen wir wieder endlos viele Leute entlassen.
Habt ihr euch das anders gedacht?
Als der DSL-Anschluss noch ein bisschen teurer war, so vor anderthalb Jahren, ist die deutsche Wirtschaft meines Erachtens auch nicht zusammengebrochen. Also kann ich mich jeweils nicht daran erinnern.
Also der Gedanke ist ja, dass es irgendwie so 5 Euro pro Anschluss und ich glaube, dass es irgendwie... Da ist eine einzelne Raucherpause für einen Betrieb deutlich teurer.
Außerdem hat man ja nicht irgendwie tausende von DSL-Anschlüssen an jedem einzelnen Computer, sondern man hat einen.
Was meine ich damit?
Und in der Pause machen die bestimmt auch File-Sharing, die Mitarbeiter. Thomas? Ein Mikro? Okay.
Ein Mikro nach hier vorne, bitte. Warum ich finde, ihr macht ein bisschen genau das Gegenteil von dem, was ihr erreichen wollt. Wie kann es möglich sein, dass in der Demokratie 10 Millionen Menschen kriminalisiert werden sollen? Das würde ich gerne mal erleben. Also warum macht ihr so ein schwarzes Bild, zeigt ihr da auf, dass das möglich sein könnte? Ich halte das für unmöglich, aber vielleicht ist das wirklich blöd von mir.
Ja, schau dir mal irgendwie aktuellen Entwicklungen zum Thema zweiter Korb Urheberrecht an. Schau dir mal an, was da im Referentenentwurf drinsteht. Schau dir mal an, was dann im Kabinettsentwurf Ende Januar da drinstehen wird und was die Politiker im Endeffekt im Herbst nächsten Jahres beschließen werden. Und dann
10 Millionen Menschen ins Gefängnis sollen, weil sie...
Nein. Diese 10 Millionen Menschen werden sozusagen den Rechteinhabern ausgeliefert. Die Rechteinhaber haben auch gar nicht die Kapazitäten im Moment. Die können sie vielleicht mal aufbauen, um 10 Millionen Menschen zu verklagen, die Nummer, also die Daten herauszufinden und so weiter. Es wird nicht 10 Millionen treffen, aber es wird jeden treffen, der Pech hat. Und das können Tausende sein, das können vielleicht sogar Hunderttausende sein, wenn man sich anguckt von zum Beispiel 4 Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland, wo sie seit 40 Jahren glauben, dass ein Verbot von Cannabis tatsächlich den Konsum zurückgehen lässt. Das ist halt nicht so, der steigt an, aber von diesen 4 Millionen werden halt 250.000 Menschen jedes Jahr von der Polizei belangt oder von der Staatsanwaltschaft. Ne, wenn wir es mal hochrechnen, dann sind es vielleicht auch nur von den 10 Millionen 500.000 Leute, die Probleme haben. Aber wir wollen, dass keiner dafür damit ein Problem hat oder ein Problem bekommt, dafür, dass er zu nicht kommerziellen und privaten Zwecken Musik tauscht.
Plus die Verschuldung durch die Schadensersatzforderungen.
Genau, also im Endeffekt ist es wahrscheinlich noch das kleinste Übel, wenn man ein halbes Jahr auf Bewährung bekommt, weil wenn man als 22-Jähriger irgendwie mal kurz 15.000 Euro Strafe zahlen muss, dann kann man auch gleich irgendwie sich pleite melden für die nächsten 7 Jahre.
Eine blöde Frage, warum dann das Geld an die Künstler ausschütten? Warum nicht die Flatrate von Freiwilligen einheben als Versicherung?
Ja, das Problem ist, das hat die...
Wenn Sie vor der Tür stehen, fragen Sie nach der Lizenz.
Also das ist der Ansatz der Electronic Frontier Foundation. Wir haben das ausgiebig geprüft, weil das ist natürlich ein nettes Modell. Aber das Problem da ist, da müssen die Rechteinhaber damit einverstanden sein.
Und du hast das Problem auch schon genannt, das basiert auf Freiwilligkeit.
Auf Freiwilligkeit, naja. Und wenn halt die Plattenfirmen und so weiter sagen, wir spielen da gar nicht mit, dann kannst du so viel Geld freiwillig sammeln und so weiter, weil dann spielt es keine Rolle. Aber der Staat könnte halt seine Verantwortung wahrnehmen, eine digitale Revolution tatsächlich zu entfalten und halt den kulturellen Austausch von Musik und Film zu fördern.
Ja, du hast ja eine Obergrenze bei der Schadenssumme, die sie von einer Person einfordern können. Das dürfen ja keine absoluten Fantasien.
Das ist gerade auch wieder im zweiten Korb. Das ist nämlich auch eines der Themen im zweiten Korb, weil die Musikindustrie will A nicht, dass da eine Bagatellgrenze drin ist, dass du tatsächlich für 50 MP3s noch nach Hause geschickt wirst. Und sie wollen gleichzeitig, dass der Schadensersatz erhöht wird, weil wenn du halt ein... Sie sind dann halt der Meinung, wenn du File-Sharing machst und das neueste Lied von Robbie Williams bereitstellst, dann musst du nicht für einmal diesen Song besitzen bezahlen, sondern für wahrscheinlich 300 Mal zur Verfügungstellung. Das ist dann ein kleiner Unterschied. Und darum geht's halt auch im zweiten Korb so, dass halt diese Grenzen nach oben gebracht werden müssen, dass du halt noch viel mehr Abschreckungsstrafen zahlen sollst.
Dann hilft uns also wirklich nur das Warten auf TCP und DRM und auf den ersten richtig schönen Bug im Media Player.
Also es wäre, ja klar, aber es wäre natürlich auch noch cooler, wenn halt 20 Millionen Menschen in Deutschland File-Sharing machen würden. Also wahrscheinlich liegt es auch nur daran, dass der Osten wenig DSL hat, dass wir halt irgendwie zu viel Glasfaserkabel da haben, dass halt, wenn immer mehr Haushalte DSL tatsächlich haben, dann werden auch immer mehr Leute File-Sharing machen. Also das kriegt man nicht mehr aus der Welt, das ist eine kulturelle Weiterentwicklung und die Tools sind da und die Tools kriegt man, ja, man kriegt sie wahrscheinlich eventuell schon verboten, aber zu welchem Preis für die Gesellschaft?
Ja, ich wollte eigentlich, eh an das anschließen, fast was du gesagt hast. Ich denke mir, 10 Millionen ist ein bisschen wenig. Und ich denke mir, bevor man da weitermacht, soll man sich auch überlegen, wie kriegt man diese Zahl hoch. Also jeder soll irgendwie den Leuten auch zeigen, wie das geht und ihnen sagen, dass man bei Kassar halt irgendwie Blödsinn runterladen soll und dass da bessere Sachen gibt. Das wäre jetzt mein Aufruf einerseits und andererseits, vielleicht kann man sich auch gemeinsam dann noch bessere Sachen überlegen, wie man das erstmal propagieren kann. Weil ich glaube, viele Leute, die das nutzen können und gut nutzen können, machen das noch nicht.
Ist das eigentlich schon Aufruf zur Straftat?
Nein, ist ja noch nicht verboten. Ja,
dann sagen wir das hier doch einfach. Also,
ihr versteht das schon. Jetzt noch 5 Minuten, 2 Fragen sehe ich noch. Dort ganz hinten zum einen, hat schon ein Mikrofon. Und ja, dann hier vorne rechts bitte.
Also ich bin, also noch eine Idee sozusagen für euren Raum. Die Organisation der Urheber ist da ziemlich wichtig, weil es hassen zwar alle die GEMA, aber die meisten Urheber sind drin. Das heißt, sie finanzieren diesen Scheißverein eigentlich. Und es wäre, glaube ich, ziemlich angebracht, die Künstler aufzurufen, aus der GEMA auszutreten, beziehungsweise der GEMA mit dem Austritt zu drohen, wenn diese nicht ihrerseits auf die Exklusivrechte der Verwertung verzichtet. Das würde wiederum Raum für Creative Commons bieten, weil das ja so ziemlich das Hauptproblem ist, was die haben, weil... Also anders als in Japan zum Beispiel, halt in Deutschland, okay, die Verwertungsgesellschaften sehr starke Positionen haben.
Okay, vielen Dank. Gut, ja, auf die GEMA, mit der muss auch noch einiges passieren. Da war noch kurz gesagt, dass bei der GEMA ja auch oft das Problem ist, die GEMA verwaltet sich selbst durch ihre Mitglieder, also den Künstlern. Und wenn einige da meinen, das läuft scheiße und sie kommen nicht mehr zur Mitgliederversammlung, dann fällt natürlich auch deren Stimmanteil und dann passiert dann noch mehr Scheiße. Ja, hier vorne jetzt bitte ganz kurz.
Was mir immer mehr auffällt, zumindest in meinem Bekanntenkreis, das Tauschen über File-Sharing nimmt immer mehr ab. Ja. Ich habe eine 250 GB externe Festplatte, USB 2.
Schon alles voll.
Ich verstehe nicht ganz, warum sich das ganze Modell so nur auf DSL-Anschlüsse koppelt. Mittlerweile bin ich viel zu faul, über Netz das Ganze runterzusaugen, wenn ich eh genug Leute kenne, die meinen Musikgeschmack teilen.
Klar, dass man dann eher auf Partys oder direkt mit dem Internetkabel eine Kopie macht. Ja, deswegen soll ja diese
Pauschal... Und ein zweiter Aspekt noch, ich rede relativ, ich kenne einige Leute, die so kleine Indie-Labels haben und was mich irgendwie stark irritiert bei der ganzen Sache und auch bei dem ganzen Aspekt, dass die Cyber Liberty Community die Konzepte für die Kreativen definieren möchte, ist, wie viele Labels sind dahinter, wie viele Indie-Labels sind dahinter, wie viele Bands sind dahinter, weil man darf die Rechnung nicht unter die Kreativen machen und das sollte man ganz stark einbeziehen.
Auf jeden Fall. Und das ist auch ein sehr offener Punkt. Tut mir leid, ich glaube, wir sind jetzt leider am Schluss. Oliver wird noch kurz was sagen. Als letztes Wort von mir sei dazu noch vorher gesagt, wir treffen uns dann später noch oben auf der oberen Ebene hinter der Glastür am Ende des Raumes, um noch ein bisschen enger in Kontakt zu treten. Aber Oliver jetzt noch
zuvor. Später heißt jetzt dann so im Anschluss.
Wir dachten, wir machen so ein bisschen Workshop und entwickeln zusammen was, aber ihr seid irgendwie 5-mal so viele Leute, wie dafür gut wären. Aber gleich dann weiter. Das ist ja nicht schlimm. Was gut ist. 2 Punkte wollte ich noch machen. Der eine ist, ich glaube, wir haben wirklich eine Chance. Also denn in dem Moment, wo tatsächlich File-Sharing bei den Leuten populär bleibt und die Leute nicht das Gefühl haben, sie tun was Unrechtes, ist es, glaube ich, nicht möglich, gegen 10 Millionen Leute massiv polizeilich vorzugehen. Das ist aber genau der Punkt, wo der Kampf sich abspielt. Schaffen wir es, die Musikindustrie, Filmindustrie darzustellen, dass Tauschen über Internet was Böses, Finsteres ist, dann haben sie eine Chance, damit durchzukommen. Und das ist, da setzt auch die Kampagne für uns ganz stark ein, zu sagen, File-Sharing ist unheimlich Positives. Wir haben die Möglichkeit, unheimliche Vielfalt und Musik und Film zu verbreiten, die sonst so nicht verbreitet werden könnte. Und darüber, wenn dieses Bewusstsein geschaffen wird, ist es, glaube ich, auch möglich, dann auf Dauer die DRM und TCPA Gefahr abzuwehren. Und was wir dringend brauchen, vielleicht auch nochmal zu dem, was du gesagt hast, ne? Wir stehen hier am Anfang. Wir haben irgendwie so ein Konzept gemacht, man müsste so eine Kampagne machen. Wir sind jetzt ungefähr 10 Leute, die daran arbeiten. Wir haben ein kleines bisschen Geld, wir haben ein Logo und eine Webseite. Und jetzt müsste es richtig losgehen. Das heißt aber, wir brauchen Leute, die mitmachen, die am Blog schreiben, die layouten, die Publikationen mitmachen, die Musiker kontaktieren, die Rechtsfragen klären, wie zum Beispiel, wie macht man so eine... Free Music Party, ne? Muss man wie lange mit irgendwelchen Rechtsverdrehern reden, um das so hinzukriegen, dass man nachher nicht in den Kerker wandert. Leute, die Geld spenden, Leute, die Geld verwalten und so weiter und so fort. Also daher der Anruf, Leute, auch Leute, macht mit. Wir haben hier noch ein paar Broschürchen, was unser Grundlagenpapier derzeit ist. Es gehen ein paar zwei Listen rum mit Eintragen in die Mailingliste. Wo sind die eigentlich? Solche Listen neigen dann immer dazu, verloren zu gehen. Da ist wunderbar schon da gekommen. Und wir treffen uns gleich im Anschluss oben hinter der Glastür.
Halt, eine Frage habe ich noch an alle, eine ganz wichtige Frage stehen geblieben. Wer würde denn jetzt noch 5 Euro im Monat zahlen für so eine Kultur-Flatrate? Okay, das kann man so als locker die Hälfte werden.
So, und jetzt die Gegenprobe mal.
Wer nicht? Ha!
Ey. Ja, wir leben in der Demokratie.
Ja, vielen Dank.